Herzlich willkommen zum Kanalog. In diesem Video werden wir Frank Tempel von der Fraktion Die Linke eure Fragen stellen.
Frank Tempel ist nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Kriminalbeamter. Er kann uns also ein bisschen Hintergrundwissen aus der Polizei mitteilen und ist tatsächlich auch Mitglied in der Polizeigewerkschaft.
Ja, und 2015 hat er LEAP in Deutschland mitgegründet. Das ist Law Enforcement Against Prohibition. Also setzt er sich auch aktiv für die Legalisierung ein.
Also viel Spaß bei dem Video und lasst gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Außerdem freuen wir uns auch riesig über den Daumen hoch. Also viel Spaß. Herzlich willkommen, Frank Tempel. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Spielt Cannabis in Ihrem persönlichen Umfeld eine Rolle und kennen Sie womöglich Personen, die Cannabis verschrieben bekommen?
Ja, mittlerweile schon. Also im persönlichen Umfeld gibt es eine ganze Menge Leute, die Cannabis gelegentlich konsumieren oder schon mal probiert haben. Ich selber ja noch nicht. Bin Nichtraucher, bin nicht so geschickt mit dem Inhalieren von Stoffen in die Lunge, habe deswegen bei Zeiten mit dem Rauchen aufgehört, auch nie in Bezug zu Cannabis gefunden, als ich mit der Pubertät durch war, mit der Probierphase, da tauchte Cannabis erst in meiner Region auf, sodass ich gar kein Bedürfnis hatte, da groß zu probieren. Über Social Media beschäftige ich mich mit dem Thema ganz intensiv und da sind mittlerweile eine Unzahl von medizinischen Verwendern von Cannabis dabei. Wo ich auch permanent dazulerne natürlich, die haben ihre eigenen Blickwinkel, ihre eigenen Erfahrungsweisen, die sind auch nicht immer alle richtig, aber ich habe sowieso so das Lebensmotto, es ist nie ein einziger Blickwinkel ausreichend, um etwas zu beleuchten. Ein Fehler, der, denke ich, sehr grundsätzlich gemacht hat, um mal beim Thema Cannabis zu bleiben, es gibt Ärzte, die fordern Verbot, weil sie gar keine Ahnung haben, wie Verbote wirken. Es gibt Polizisten und Juristen, die über die Gefährlichkeit fabulieren, ohne von der Substanz selber eigentlich Ahnung zu haben. Und so muss man das Thema wirklich von sehr vielen verschiedenen Seiten betrachten. Und Cannabiskonsumenten wie auch Cannabis-medizinische Nutzer gehören zu denen, die meinen Horizont praktisch erweitern helfen, indem sie mir praktisch aus ihrer Erlebniswelt berichten.
Gut, kommen wir mal direkt zu so ein paar Erlebnissen, die Cannabis-Patienten gemacht haben. Und zwar wurde uns auch viel von Problemen berichtet, die Patienten noch haben. Oft ist es dann erstmal die schwierige Arztsuche, der einem erstmal das Cannabis verschreibt, weil er viele bürokratische Hürden auch noch meistern muss. Und es kommt auch des Öfteren vor, dass die Krankenkassen sich dann noch verweigern, die Medizin zu bezahlen. Und angesichts dessen, dass dann auch noch herkömmliche oder sogar homöopathische Mittel bezahlt werden, fühlen sich dann einige Patienten im Stich gelassen, die dann schnell mal 300 bis 600 Euro monatlich für ihre Medizin zahlen müssen. Was Cannabis in einigen Fällen dann auch zu einer Zwei-Klassen-Medizin macht, die sich einige einfach überhaupt nicht leisten können. Wie sehen Sie dieses Problem? Planen Sie das zu lösen und wenn ja, wie?
Also jahrzehntelange Verbotslogik haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Sowohl bei Sachbearbeitern der Krankenkassen, wie natürlich auch bei Allgemeinmedizinern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Mediziner, von denen ich sehr viel halte, also die ich auch persönlich aufgesucht habe, wo man dann natürlich auch auf das Thema kommt und wo ich einfach mal nachfrage, ist ja auch ein subjektiver Blickwinkel, tatsächlich Argumentation höre, die jenseits eigentlich der Realität der neueren Erfahrung mit der medizinischen Verwendung von Cannabis ist, sondern sehr viel für uralte Vorurteile spricht, dass unproblematisch Opiate verschrieben werden, aber beim Cannabis die große Gefahrenkeule gesehen wird. Es ist immer richtig, skeptisch vorzugehen, aber insofern ist das nochmal eine Erfahrungswelt, wo man auch die Ursachen natürlich suchen muss. Und wenn ich da sehe, dass wir zwar ein Gesetz haben, das die medizinische Verwendung von Cannabis erlaubt, das richtigerweise auch eine Evaluierung vorgesehen hat, dass sich der Bundestag aber gefallen lassen hat, dass diese Evaluierung eine komplette Legislaturperiode nie vorgelegt wurde. Es ist bis heute keine Evaluierung der veränderten Rechtslage zur medizinischen Verwendung von Cannabis erfolgt, was natürlich dann enorm fehlt. Also denn positive Erfahrungen, die sich nicht multiplizieren in der Verbreitung, die können natürlich nicht geteilt werden, die können alte, verstaubte Bilder nicht aufbrechen helfen. Und dazu kommt, dass viele rechtliche Fragen einfach nicht geklärt werden, die mit der stärkeren medizinischen Verwendung geklärt werden müssen. Das geht beim Scheinrecht los. Das geht beim Thema Besitz und Erwerb los. Was muss man tatsächlich nachweisen, wenn man medizinischer Verwender ist? Warum muss ich nicht nachweisen, wenn ich irgendwelche Schmerzpillen bei mir habe, woher ich die habe, ob ich dafür wirklich ein Rezept habe, ob die verschreibungspflichtig sind? Aber wenn ich medizinisches Cannabis bei mir habe, dann gehen die großen Probleme los. Da ist auch ein großer Fortbildungsrückstand beim Teilen der Exekutive, also natürlich in erster Linie dann der Polizei, aber auch zum Teil bei der Justiz. Eine Akzeptanz in der Justiz teilweise fehlt, was das Cannabis als medizinisches Produkt angeht, bis hin zu, naja, die haben halt jetzt eine Möglichkeit gefunden, legal zu kiffen, indem sie ein bisschen Rücken haben. Und insofern, es gibt da sehr vielfältige Ursachen. Eine der Hauptursachen ist in meinen Augen tatsächlich die fehlende Aufarbeitung der Erfahrungen, die in den letzten 4, 5 Jahren gemacht wurden, die ja um ein Vielfaches gewachsen sind gegenüber der Praxis, die es vorher in Deutschland gab.
Planen Sie als Partei auch noch weitere Reformen? Zum Beispiel ist ja die Lieferbarkeit wegen den vielen Importen von Cannabis ein Problem. Manchmal wird gar nicht deklariert, welche Sorte überhaupt hinter diesen medizinischen Blüten steckt und auch Terpenprofile fehlen. Gibt es da irgendwie weitere, ja, Anregungen?
Ja, in dem Moment, wo man das Thema weiter vorantreiben will, also ich kandidiere ja selber für den Bundestag, habe einen Listenplatz, wo bei einem guten Ergebnis der Linken tatsächlich eine Rückkehr möglich ist. Und neben der Legalisierung steht halt tatsächlich die medizinische Verwendung ganz weit oben mit gewissen Handlungsbedarfen, was aber auch zum Teil zusammengehört. Also ich rede eben nicht nur davon, von der gegenwärtigen Praxis bei schwersten chronischen Erkrankungen Cannabis verschreiben zu dürfen, sondern auch bei niederschwelligen Sachen, auch hier die Forschung deutlich auszuarbeiten. Wenn zum Beispiel jemand chronische Rückenschmerzen hat, würde das momentan nicht unbedingt reichen, um Cannabis verschrieben zu bekommen. Aber man kann sich kostenlos Schmerztabletten in der Apotheke holen. Das ist für mich ein riesengroßer Widerspruch und verstößt auch gegen das Selbstbestimmungsrecht als Patient, mit was ich mich behandeln lassen möchte. Das müsste also wesentlich gestärkt werden, wäre durchaus leichter zu stärken, wenn Cannabis selber legal ist. Und in dem Moment, wo sich der Markt und die Inanspruchnahme dieses Medikaments deutlich erhöht, würden auch entsprechend Marktmechanismen greifen, dass man bessere Angebote schafft, dass es hier Wettbewerb gibt. Ich bin jetzt als Linker nicht unbedingt ein Freund von kapitalistischem Markt und Wettbewerb. Trotzdem leben wir ja in einer solchen Gesellschaft und die Mechanismen würden auch entsprechend greifen, sodass hier selbstverständlich nach Möglichkeit werden. Und andere Elemente wie Verbraucherschutz müssen hier natürlich stärker greifen. Also wir wollen nicht nur wissen, wo die Kuh stand, von der wir das Rindfleisch essen und was die gefressen hat und welche Wege, Handelsweg die genommen hat, sondern genauso muss natürlich ein hoher Anspruch an den Verbraucherschutz für Cannabisprodukte bestehen, wo wir ganz genau wissen, was ist drinne, wie sind die Herstellungsmechanismen. Das ist wichtig für den Verbraucher letztendlich, weil er auch an der Dosierung arbeiten muss. Das ist wichtig für die, die es verschreiben. Wir brauchen eine größere Transparenz von Erfahrungen in der medizinischen Verwendung. Und wenn das da ist, dann wissen wir auch, welcher Art der Verschreibung dann in jedem Fall die richtige ist. Also ein Fehler in der Therapie, eine erfolglose Therapie kann ja auch auf fehlende Dosierungen, falsche Sorten und so weiter zurückzuführen sein. Wir haben momentan noch sehr viel Selbstexperimente im Bereich der medizinischen Verwendung, notgedrungen aufgrund fehlender praktischer Möglichkeiten tatsächlich an Rezept und Genehmigung und Bezahlung heranzukommen. Und insofern würde, wenn sich das, der Bereich der Anwendung ausweitet, auch viele Sachen dann logischerweise von fast alleine nachschärfen.
Sie hatten es gerade auch schon kurz angesprochen in Bezug auf medizinisches Cannabis. Konsumenten werden auch schnell als Klischee. Nochmal. Sie hatten es auch eben kurz angesprochen in Bezug auf medizinisches Cannabis. Konsumenten werden schnell als Klischeekiffer abgestempelt, erleiden Stigmatisierung im Alltag und insbesondere auch im Beruf. Wie bewerten Sie die Lage und gedenken Sie daran, etwas ändern zu können?
Ja, das ist ähnlich wie wir, als wir die Debatte neu aufgenommen hatten. Die ist ja schon uralt, die Legalisierung von Cannabis. Aber als ich das vor so circa 10 Jahren so intensiver begonnen habe, waren ja die Fragestellungen auch mit uralten Vorurteilen behaftet. Und über eine Skandalisierung, über das Thema überhaupt zum gesellschaftlichen Thema zu machen. Als das Journalisten angefangen haben, darüber zu berichten, dann war plötzlich alles von Spiegel über Fokus und wie die dann alle heißen, die komplette Springerpresse hat sich plötzlich mit der Thematik beschäftigt, anfangs sehr skandalisierend, dann aber auch mit einem gewissen fachlichen Know-how und dann hat sich die Erkenntnislage entsprechend verändert und wir haben heutzutage mittlerweile sehr viel positive Presseberichte. Mit einer Erweiterung des Themas, wenn weitere Nachbesserungen rankommen, wenn immer mehr Menschen gibt, die auch eigene Erfahrungen, eigene Lebensgeschichten da einbringen können, dann wird sich auch dieses Bild Stück für Stück verändern. Wie gesagt, jahrzehntelange Vorurteile, auch durch Fake News gepflegte Vorurteile, die haben natürlich Schäden hinterlassen im Blickwinkel der Menschen, wie sie Sachen betrachten und die Betrachtung von Menschen ist immer subjektiv, sodass es relativ schwer ist, wenn jemand eine negative Einstellung hat, dass er positive Berichterstattung braucht. Es ist also ein relativ langer Weg und da muss man einfach geduldig sein. Und insofern sind ja auch solche Formate wie das, was wir hier machen, natürlich ein Element, das dann entsprechend auch in die Breite zu tragen, wobei man immer aufpassen muss, dass sich eine Szene nicht gegenseitig nur auf die Schulter klopft und sagt, wie wichtig, toll und gut das Ganze doch ist, sondern dass man eben außerhalb dieser Szene dann auch eine Wirkung erzielt, im ganz normalen Gespräch. Bei mir sind das halt Polizisten, bei mir sind das Juristen, bei mir sind das Mediziner, mit denen ich gezielt das Gespräch suche und versuche, verhärtete Fronten da aufzubrechen. Und da bin ich ja einer von ganz vielen, der das macht. Und die Wirksamkeit ist da. Die medizinische Verwendung vor ungefähr fast genau 4 Jahren, die dann in Kraft getreten ist, die gesetzliche Regelung dazu, das war ja kein Selbstläufer, sondern das war einfach der Weg, dass man eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für diese Veränderung gefunden hat. Also die CDU hat das ja nicht gemacht, weil sie eingesehen hat, dass sie falsch lag, sondern sie wurde nahezu gezwungen, weil sie isoliert war in dieser Thematik, dann doch etwas vorzulegen und auch noch etwas, was nahezu deckungsgleich mit den Forderungen der Opposition einherging. Das ist ja fast ein unheimlich seltener Vorgang in so einem Parlament wie dem Bundestag, das passiert vielleicht im Gemeinderat, aber nicht im Bundestag, dass man Argumente der Opposition übernimmt. Und insofern ist genau derselbe Weg nach wie vor in vielen kleineren Schritten natürlich weiterzugehen, dass man diese verhärtete Kruste von alten Vorurteilen Stück für Stück abbaut. Und umso mehr Menschen tatsächlich dann auch auf die medizinische Verwendung von Cannabis zurückgreifen, gibt es immer mehr Menschen, die genau diese Leute in ihrem eigenen Umfeld haben und die diese Selbstverständlichkeit auch kennenlernen und vielleicht auch darüber nachzudenken, ob es wirklich die Ibuprofen 500 sein muss oder wie die alle heißen dann die Nummern oder ob das nicht vielleicht doch pflanzliche Alternativen gibt. Wobei man immer natürlich auch vorsichtig sein muss, dass man hier Cannabis nicht zur Wundermedizin macht. Auch da ist natürlich genau wissenschaftlich zu erforschen, wo hilft es wirklich, in welcher Dosierung hilft es wirklich. Und dann kann man tatsächlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit erzielen. Also etwas als Wunderpulver zu verbreiten, hilft dann sicherlich nicht dabei, um Vorurteile abzubauen.
Ja gut, Alkohol ist legal und Cannabis illegal. Wie absurd ist das für Sie?
Ja, das ist ja einer der Punkte, weswegen ich bin ja kein Konsument, der dafür kämpft, endlich legal kiffen zu dürfen, sondern für mich hat das Grundgesetz einen sehr hohen Stellenwert. Es geht nicht nur darum, dass Alkohol viel mehr Todeszahlen verursacht, sondern es geht um eine potenzielle Selbstschädigung. Und es gibt nun mal im Strafrecht kein weiteres Beispiel, wo eine potenzielle Selbstschädigung, also nicht mal eine faktische, wer gelegentlich kifft und ist erwachsen mit einem ausgereiften Körper, sagen wir mal so in meinem Alter vielleicht um die 50 herum, da ist so extrem gering die Gefahr, dass der tatsächlich die eigene Gesundheit geschadet, aber trotzdem ist er ja kriminell. Und Besitz und Erwerb ist strafbar. Und das ist rechtswissenschaftlich einfach ein absurder Zustand. Erst recht, wenn man guckt, wie viel selbstschädigendes Verhalten gibt es denn in der Bevölkerung und da sind gerade andere suchtaffine Bereiche wie Nikotin, Glücksspiel, Alkohol selbstverständlich, aber auch noch andere Bereiche, ungesunde Ernährung, ganz weit oben auch mit in dem Bereich. Das ist alles legal. Man kann sich im Prinzip, böse gesagt mal, im Rechtsausschuss hat das mal jemand gesagt, man kann sich im Prinzip legal umbringen, aber bitte nicht auf Raten mit verschiedenen Rauschgiften. Das ist rechtswissenschaftlich ein großes Problem und deswegen haben ja nicht umsonst gerade Rechtswissenschaftler, also Strafrechtsprofessoren in Deutschland gesagt, dass im Prinzip die Strafverfolgung von Drogenkonsumenten, insbesondere natürlich von Cannabiskonsumenten, verfassungsrechtlich ein Problem ist. Und zwar nicht, was mal geprüft wurde, so wegen Recht auf Rausch. Und jeder darf ja selber Recht auf Rausch, sehen wir beim Münchner Oktoberfest, wenn es nicht gerade wegen Corona ausfällt, dass das Recht auf Rausch ja gegeben ist. Also jeder darf sich ungestraft die Birne vollhauen, bloß nicht halt mit. Und ist das kein Verfassungsrecht, das Recht auf Rausch, aber die Verhältnismäßigkeit. Und das ist so ein Credo, mit dem ich Politikerkollegen immer genervt habe. Wenn ich sage, wenn der Staat in die Grundrechte seiner Mitmenschen eingreift, dann muss das verhältnismäßig sein. Das schreibt das Grundgesetz vor. Das heißt, geeignet, erforderlich, angemessen. Und wenn es nun mal erwiesen ist, dass wir die Zahl der Drogenkonsumenten durch eine Strafverfolgung nicht reduzieren, das wird besonders dann auffällig, wenn in anderen Ländern die Strafverfolgung wegfällt und die Zahl der Konsumenten nicht steigt. Dann sehen wir, dass das ein völlig wirkungsloses Mittel ist. Dann fehlt es schon an dem Kriterium der Geeignetheit der Maßnahme. Und schon damit wird Strafverfolgung eigentlich verfassungswidrig. Und die Angemessenheit, das ist auch nicht so, dass Oma Else sagt, ja, ich finde das schon angemessen, sondern das heißt eine Rechtsgüterabwägung. Und wie gesagt, jemand mit Strafe bedrohen, weil er möglicherweise sich selber schädigt und von nichts anderem reden wir ja beim Konsumenten, dann ist da keine Rechtsgüterabwägung erfolgt. Dann ist das einfach ein Übermaß an straflicher Repression und insofern ebenfalls verfassungsrechtlich bedenklich. Und Geeignetheit, darüber streiten sich die Gelehrten. Also dieses dritte Kriterium, geeignet ist es wirklich ein Problem, wenn jemand etwas konsumiert oder sind eher nicht das Problem, wenn durch ungeregelten Konsum, wenn durch falschen Konsum, Konsumfehler, gesundheitliche Schäden entstehen. Aber der reine Konsum, also wenn jemand mal an einem Joint zieht, ist es da erforderlich, dass der Staat reagiert. Und das ist ja ebenfalls zu verneinen. Das heißt, ein sehr seltener Fall tritt eigentlich ein, egal welches Kriterium der Verhältnismäßigkeit geprüft wird, die Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten ist verfassungswidrig, eindeutig.
Ja, wo wir auch gerade schon bei der Arbeit des Staates sind. Das meiste medizinische Cannabis wird zurzeit noch importiert. Wie bewerten Sie dahingehend die Arbeit der Cannabis-Agentur, dem ersten Cannabis Made in Germany, und können Sie sich eine deutsche Cannabis-Agentur oder Cannabis-Industrie in Deutschland vorstellen?
Also ich bin ja eigentlich eher schon für eine staatliche Regulierung, aber leider sind wir hier echt deutsch. Ja? Also ich habe auch schon in Ministerien gearbeitet, ich weiß, wie Bürokratie arbeitet, wie man 100 Mal prüft, ob nicht doch irgendwo eine Vorschrift da umgangen wurde und ob man tatsächlich die Abteilung und die Abteilung zuständig. Wir haben eine der schwerfälligsten Bürokratien Europas. Es gibt Länder, die sind da genauso schlecht wie wir, aber wenige, die noch schlechter sind. Insofern sind Veränderungen, egal in welchem Bereich, also ich habe mal im Bereich häuslicher Gewalt gearbeitet, wo alle der Meinung sind, da muss ich viel verbessern und viel verändern. Und trotzdem ist es schwierig, auf dem ministeriellen, behördlichen, bürokratischen Weg tatsächlich Veränderungen in Justizstruktur und so weiter hervorzutun. Das ist also kein spezielles Cannabis-Thema, das bei Veränderungen, bei Schaffung von neuen Prozessen, sich Deutschland grundsätzlich unheimlich schwer tut. Und deswegen würde ich sagen, nicht darauf verzichten, sondern da wirklich einen Handwerker auch mal ransetzen. Jemand, der Strukturen tatsächlich verändern will, denen die entsprechenden Kompetenzen auch geben. Und das wäre endlich mal ein sachkompetenter, fachkompetenter, lösungsorientierter Bundesbeauftragter für diese Thematik. Das hat man nämlich noch gar nicht in Deutschland.
Stimmt. Ja, das Problem ist ja auch, dass zum Beispiel 2020 über 20 Tonnen medizinisches Cannabis importiert wurden und jetzt in Deutschland drei Firmen damit beauftragt wurden, 2,6 Tonnen pro Jahr herzustellen. Das sind ja ungefähr nur 10% der Importmenge. Das scheint ja schon ein großes Problem zu sein. Wird da in Zukunft noch ein bisschen was passieren oder sind wir da auf andere Länder angewiesen?
Na, solange das nicht zur Chefsache erklärt wird und der Wille wirklich da ist, eine ausreichende Infrastruktur zu schaffen, wird sich das auch nicht verändern. Da werkeln ohne Druck von oben behördliche Strukturen vor sich hin. Es kommt keine Dynamik rein und ich sehe momentan keinen Trend zur Besserung. Das wäre nur, wenn wirklich, wie gesagt, ich sehe da den Bundesbeauftragten, die Bundesbeauftragte absolut in der Verantwortung. dass man mit klaren Fristensetzungen, mit klaren Controlling, mit klaren Zielvorgaben sagt, wir brauchen eine Bedarfsanalyse und die bitte auch entsprechend bisher auch bereits vorliegender Datengrundlagen. Wir wissen ja in etwa auch aufgrund der letzten 4 Jahre, was verschrieben wurde. Wir haben Trendlinien, wir haben Entwicklungstendenzen, also das lässt sich alles messen. Das ist jetzt kein Prozess, wo man ein Jahr lang prüfen muss, was man braucht. Das lässt sich in wenigen Wochen durchaus statistisch ausreichend zusammenfassen. Dann müssen entsprechende Ausschreibungen erfolgen, ganz normal. Man kann sich angucken, wie das in Uruguay funktioniert hat. Da gibt es eine solche Cannabis-Agentur, die entsprechend dann auch die Kriterien für die Ausschreibung erstellt. Selbst da kann man in anderen Ländern abgucken, sodass das eigentlich innerhalb, ich sage mal, in einem Jahr vorbereiten und in dem anderen Jahr sollte das schon funktionieren werden. Ich habe mich auch bei Landwirten erkundigt, wenn entsprechende Ausschreibungen da sind, die auch die entsprechende Bandpalette der Bauern, dann der Landwirte auch trifft. Es gibt ja auch bereits Bauern, die haben ihre Erfahrungen mit dem Hanfanbau, die müssen dann andere Sorten anbauen, ein paar weitere Grundlagen beachten, aber das Know-how hätte Deutschland durchaus, sodass eigentlich, wenn man das jetzt direkt nach der Bundestagswahl angeht, auch schon im nächsten Jahr zumindest mit deutlichen Verbesserungen funktionieren könnte und ab 2023 durchaus Deutschland unabhängig von Importen hier auch agieren könnte. Also innerhalb eines Jahres alleine schafft man es nicht. Das sind immer Planungsvorleistungen. Auch der Landwirte, die haben im Prinzip schon geplant, was sie nächstes Jahr anbauen wollen. Da kommt man dann etwas spät. Aber im Prinzip ab 2023, wenn man das dann umsetzen will, könnte Deutschland sich mit medizinischem Cannabis selbst versorgen.
Können Sie sich vorstellen, dass Patienten sich zu Hause ihre eigenen Cannabispflanzen züchten und wären Sie im Falle einer Legalisierung auch für den Privatanbau?
Ich bin grundsätzlich eher dafür, wie gesagt, denn Cannabis ist eine Substanz mit einer potenziellen selbstschädigenden Wirkung auf den Körper. Nicht physisch, sondern eher psychisch. Nicht so sehr beim 50-Jährigen, aber beim 15-Jährigen auf jeden Fall. Insofern wäre es mir tatsächlich am liebsten, wenn niemand damit Profit macht. Das haben wir beim Eigenanbau. Eine ordentliche Produktkontrolle, Ton, eine ordentliche Produktkontrolle ist dann auch nicht unbedingt gegeben, aber schon eine höhere Kompetenz, als wenn man es gegenwärtig sich auf dem Schwarzmarkt kaufen muss. Insofern sehe ich tatsächlich wie in Uruguay die Notwendigkeit eines dreistufigen Modells. Das eine wäre natürlich der Eigenanbau. In Uruguay hat man da angefangen mit, glaube ich, 20 Pflanzen pro Person und hat festgestellt, okay, das ist sogar schon viel zu viel. Das ist pro Konsument jetzt dann doch nicht erforderlich. Hat das dann runterkorrigiert. Ich finde Cannabis Social Clubs nach wie vor sehr, sehr spannend, gerade für medizinische Verwender. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass selbst nach jetziger ein Cannabis Social Club rein für die medizinische Verwendung, wenn man das als Modellprojekt anmeldet, tatsächlich schon möglich wäre, weil medizinische Forschung gehört zu den Kriterien, nach der auch jetzt bereits Modellprojekte genehmigungsfähig sind. Also das wäre richtig spannend, wie das dann abgelehnt werden sollte. Und da kann man sich ganz gezielt, bedarfsgerecht dann auch die Pflanzen ziehen, die man braucht, unter fachliche Anleitung. Ich wäre jetzt zum Beispiel niemand, der eine fachliche Anleitung dazu geben kann. Beschäftige mich rechtlich damit, aber ich wüsste gar nicht, welche Sorte für was und welche Inhaltsstoffe. Ist auch nicht mein Job. Aber das wäre dann interessant und natürlich, das musste ich dann auch irgendwann lernen, man braucht eine kommerzielle Variante. Es gibt sehr viele Gelegenheitskonsumenten, auch Gelegenheits medizinische Nutzer, die das nicht permanent brauchen, die wollen dann weder Unkraut zupfen im Cannabis Social Club, noch wollen die zu Hause irgendwelche Blumentöpfe stehen haben. Das heißt, man braucht tatsächlich auch eine kommerzielle Lösung. In Uruguay ist das die Apotheke, wo das eigentlich sehr gut auch vom Datenschutz geregelt ist. Das könnte auch, um eine Brücke zu den Grünen zu schlagen, das Cannabis-Fachgeschäft sein. Natürlich mit hohen Ansprüchen, was Beratungsmöglichkeiten und Ähnliches dann angeht. Da hätte ich an die Verkäufer, an die Betreiber dieser Geschäfte hohe Ansprüche, aber die würden die auch erfüllen können. Und dieser Dreiklang praktisch, der wäre am sinnvollsten in Deutschland. Wie gesagt, der Eigenanbau hat den Nachteil, dass die fachliche Beratung, die ich beim Cannabis Social Club und bei der kommerziellen Lösung praktisch implizieren kann, dass die ein bisschen Zufall ist, ob der User wirklich tatsächlich selber die Kompetenzen, auch was die einzelnen Pflanzensorten, die Wirkstoffgehalte und so weiter angeht, dann betrifft. Aber natürlich gehört das zu den Modellen. Keine Pflanze ist illegal, habe ich mal als Slogan aufgenommen und das ist ein sehr richtiger Ausspruch. Insofern, wenn wir über eine Legalisierung reden, egal ob jetzt in medizinischer Hinsicht oder als Genussmittel, dann gehört auch ein begrenzter Eigenanbau, der zum Eigenkonsum notwendig ist, dazu.
Bezüglich auf die Probleme der Kompetenzen bei dem Eigenanbau, wäre es da auch möglich, so etwas wie einen Cannabis-Führerschein einzuführen?
Das würde ich sogar schon als überzogen betrachten. Also wenn ich gucke, was für gefährliche Hunde Menschen haben dürfen, ohne einen Hundeführerschein zu haben, die Angebote müssen relativ breit sein, die man sich einholen kann, wenn man selber anbauen möchte. Also das, schon wenn ich das Saatgut kaufe, dass der Anspruch, was in der Aufklärung über die Pflanzensorte, die dann da wachsen soll, zu wissen ist. Es gibt ja Beratungsstellen, die haben relativ gute Angebote auch schon für den akzeptierenden Ansatz da, wo man relativ viel erfahren kann. Nein, also Angebote erhöhen, die Angebote auch bewerben, also nicht das Produkt bewerben, nicht das Cannabis bewerben, aber die Aufklärung dazu schon, halte ich für wesentlich sinnvoller als ein repressives Mittel einer. Ich mache auch keinen Führerschein, ob ich nur in Schnaps abends trinken darf. Ich brauche keinen Führerschein, wenn ich mit einem Kampfhund durch die Gegend laufe. Und trotzdem sage ich, wer bestimmte Hundesorten hat, der sollte auch sehr kompetent sein, damit umzugehen. Und das gilt für ganz, ganz viele Bereiche. Ich denke, Repression ist in einem Staat durchaus wichtig. Ich bin Kriminalbeamter. Ich sehe, was alles passiert, wo ich alles hinfahren muss, wo man ohne Repression tatsächlich nicht auskommt. Wird immer mal diskutiert, kann man die Polizei auflösen und abschaffen? Nein, kann man nicht. Wir erfahren täglich zu Einsätzen, die man es braucht, aber Repression, und da braucht man eine staatliche Reform, sollte nur wirklich da eingesetzt werden, wo sie wirklich notwendig ist. Das heißt, wir reden ja auch über andere Substanzen als Cannabis. Und beim Thema Cannabis, da sage ich nein. Aber wir haben ja auch leistungssteigernde Substanzen, Crystal Meth, Kokain. Ich möchte nicht alles auf dem legalen Markt haben. Ich möchte keine Strafverfolgung von Konsumenten. Trotzdem muss sich der Staat irgendwann Gedanken machen, wie wollen wir diese Bereiche legal abdecken, um auch hier deutliche Schäden, Todesfälle und so weiter zu verhindern. Und wer einen anderen Bereich einer psychoaktiven Substanz möchte, da kenne ich zum Beispiel durchaus die Debatte, dass man sagt, okay, Crystal Meth bräuchte niemand, wenn Kokain legal ist. Aber Kokain ist auch eine ganz andere Kategorie als Cannabis. Und hier reden wir tatsächlich von Ideen zumindest einer Beratungspflicht, einer regelmäßigen Beratungspflicht, der Möglichkeit auch nur für einen begrenzten Zeitraum legal Dinge zu erwerben, dann auch die Verpflichtung, sich erneut medizinisch beraten zu lassen. Das könnte man zum Beispiel beim Hausarzt machen. Also immer entsprechend der tatsächlichen Gefahrenlage der Substanz, die da konsumiert werden soll. Also wenn wir ohne Strafverfolgung arbeiten, müssen wir ja trotzdem darüber reden, wie wir Schäden minimieren. Und das ist dann einfach mal bei anderen Substanzen auch eine andere Schwerpunktlage als jetzt beim Cannabis.
Ohne jetzt wertend zu werden, Deutschland hat ja, wie gerade im letzten Jahr verdeutlicht, den Anschluss in Sachen Digitalisierung an andere Länder verloren. Glauben Sie, dass wir beim Thema Cannabis Vorreiter werden können vor anderen Ländern oder wird das wie bei Sachen Digitalisierung eher so, dass wir hinten anstehen?
Das entscheidet der Wähler. Also das muss man so brutal sagen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es, egal wie die Regierungslage aussieht, in einer Regierung ohne AfD in der nächsten Legislatur zu Veränderungen kommen kann. Das ist auch die Motivation, warum ich nochmal kandidiere. Also egal, ob ich jetzt in eine Opposition oder in eine Regierungsverantwortung kommen würde mit meiner Fraktion, bin ich davon überzeugt, dass man Veränderungen erreichen kann. Und dass ich die erreichen kann. Also da bin ich sehr selbstbewusst. Ich habe einen klaren Plan für eine Oppositionsrolle. Der würde fraktionsübergreifend aussehen. Ich bin sicher, dass man durchaus in der CDU, gerade bei den Gesundheitspolitikern, bei der CSU, bei der FDP sowieso mittlerweile, auch bei der SPD in der breiten Mehrheit, bei den Grünen, ausreichend Unterstützung findet, um zumindest gewisse Schritte einzuleiten. Also diese Rolle könnte so aussehen, dass man mal auf Begriffe wie Legalisierung, Entkriminalisierung verzichtet, es aber trotzdem macht. Also einfach böse Vokabeln, die der CDU-Abgeordnete in Baden-Württemberg nicht verkaufen kann, vermeidet, aber trotzdem diesen Weg einschlägt. Das wäre eine Variante. Und die andere Variante ist natürlich, ich kämpfe ja für eine rot-rot-grüne Variante, die Variante, in der ich glaube, die weitestgehendsten Schritte in der Veränderung der Drogenpolitik erfolgen könnten, die allerdings dann auch in eine präventive, schadensminimierende Richtung gehen. Bei der FDP sehe ich eher so die Steuereinnahmen im Hinterkopf klingeln. Die sind nicht mein Ziel. Mir geht es nicht um mehr Steuereinnahmen für den Staat. Mir geht es darum, tatsächlich weniger Schäden durch Drogenkonsum zu haben. Und das ist in meinen Augen nur in einem legalen Bereich zu erreichen. Mein Ziel wäre tatsächlich in einer rot-rot-grünen Regierung. Die Linke müsste ein bisschen stärker werden noch, damit ich überhaupt reinrutsche. Aber wenn das möglich wäre, dann auch Bundesbeauftragter in dem Bereich zu werden. Wäre gar nicht so unrealistisch bei Rot-Rot-Grün, dass das Gesundheitsministerium bei den Linken landet. Und dann könnten wir tatsächlich, indem wir auf all das zurückgreifen, was andere Länder an Erfahrungen bereits haben, ob das Uruguay ist, ob das die USA ist, ob das Kanada ist, ob das Israel gerade bei der medizinischen Verwendung ist. Das wäre nämlich mal richtig schlau, einfach zu sagen, wir nutzen die Erfahrungen, die andere bereits gemacht haben, machen aber das nicht einfach nach. Das ist ja der Weg, den Uruguay gegangen ist. Die haben den Cannabis Social Club aus Spanien nicht einfach kopiert. Die haben den Coffee Shop aus Holland nicht einfach kopiert, sondern haben das verändert, haben es nachgebessert, haben das wesentlich schlauer reguliert. Wir könnten nochmal dann einen Schritt weitergehen, also auch nicht einfach kopieren, sondern weiterentwickeln. Das ist alles innerhalb einer Legislatur möglich, bei Rot-Rot-Grün, in kleineren Schritten, aber auch in anderen Koalitionen. Also eigentlich ausschließlich die AfD sperrt sich noch komplett. Veränderungen hier, die sind da voll auf Law and Order gestrickt. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr, wenn keine Player im Bundestag sitzen, die sich dieser Thematik annehmen, dass wir eine weitere Legislatur verschenken. Also man muss mal so deutlich sagen, es wurde auch einfach mal verpennt, eine Evaluierung der medizinischen Verwendung von Cannabis wirklich einzufordern von der Bundesbeauftragten. Ich war vor einem Jahr bei ihr und sie hat gesagt, ja, müssen wir noch machen, das ist eigentlich geplant. Wir wissen auch schon, dass wir mit einer Evaluierung gar nicht auskommen werden. Das ist schön, wenn die das nicht weiß, wenn die das weiß, aber es muss dann auch passieren. Und insofern kann Deutschland tatsächlich in eine Vorreiterrolle kommen, wenn richtig gewählt wird. Deutschland kann mitschwimmen im Strom, wenn jetzt nicht ganz so günstig gewählt wird. Aber die Gefahr ist nach wie vor immer da, dass eine weitere Legislatur einfach verschlafen wird, weil vielleicht der gesellschaftliche Druck etwas nachlässt, weil andere Themenlagen gerade sind. Also gerade was die Drogen- und Suchtpolitik angeht, ist durch die Corona-Pandemie zum Beispiel eine Verschärfung der Problematik zutage getreten. Also sehr viel noch mehr in die dunkle Ecke verdrängt, noch mehr Vermischung von Sucht und Problemlagen, also wenn Menschen Probleme haben und psychoaktive Substanzen konsumieren, um diese Problemlage vielleicht zu verdrängen, zu bekämpfen, zu bearbeiten, dann ist das immer schwierig. Man befindet sich zudem im illegalen Bereich, man kann niemanden anrufen und fragen, zumindest nicht an offizieller Stelle, weil man ja was Illegales gerade macht. Also gerade in solchen Zeiten wäre eigentlich ein Handlungsdruck da. In meinen Augen ist da in der letzten Legislatur zu wenig passiert. Mein Fraktionskollege, ehemaliger, der jetzt leider aufhört, der Nima Mofas hat, der hat ein paar gute auch Anfragen, also nicht nur Schaufensteranträge, die haben ja alle Fraktionen irgendwo auch fabriziert, sondern auch gute Anfragen zum Fachthema, auch Cannabis, auch Thema Führerschein gemacht. Der hat in die richtigen Wunden gestoßen und daran muss angeknüpft werden und dann die Strategie eigentlich, die ich im Bundestag schon mal hatte, das Thema muss alle 3, 4 Monate, es muss immer präsent bleiben, sodass ein Handlungsdruck entsteht und letztlich dann egal ist, ob eine Bundesregierung, welcher Farbe auch immer, dann sich gezwungen sieht, wie bei der medizinischen Verwendung, dann etwas vorzulegen, um praktisch einer Isolierung aus dem Weg zu gehen. Das hat mit der medizinischen Verwendung schon mal funktioniert und da ja auch der Erkenntnisgewinn fortgewachsen ist. Also ich kenne CDU-Politiker, die waren mit mir in Uruguay. Die haben dort gesehen, dass der Weg richtig ist, dass er alternativlos ist. Die haben teilweise noch Angst vor der eigenen Wählerschicht. Und wenn man sie bei dieser Angst aber auch abholt und Wege aufzeigt, wie das Ganze zu lösen ist, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass da innerhalb sehr kurzer Zeit sogar eine Veränderung, also erste Schritte könnten schon in dem ersten halben Jahr tatsächlich eingeleitet werden.
Modellprojekte wurden in der Vergangenheit oft beantragt. Wie kann es da sein, dass die immer noch abgelehnt werden? Und sollte sich das in einer linken Regierung ändern?
Ja, leider wurden auch Modellprojekte beantragt, um scheinbar etwas zu machen. Das ist so eine gewisse Scheinaktivität. Die Rechtslage im Bundestag, im Bundesgesetz, im Betäubungsmittelgesetz muss geändert werden, damit Modellprojekte tatsächlich möglich wären. Es ist gar nicht mal so umfangreich, was da zu machen wäre. Ansonsten hat es die Bundesagentur relativ leicht, die regelmäßig immer wieder abzulehnen. Das geht schon los. Besitz und Erwerb ist strafbar. Da kann es nicht zwei Ecken weiter etwas geben, wo man es legal aber abholen kann. Also einfach mal ähnlich wie in Portugal zu sagen, das wäre mit der CDU machbar. Wir würden nicht sagen, wir entkriminalisieren die Cannabiskunden, Konsumenten, sondern wir würden sagen, wir vereinheitlichen die Praxis der geringen Menge durch Übernahme ins Gesetz. So, und dann steht meinetwegen erstmal anfangsweise 10 Gramm. Gibt es keine Strafanzeige. Also Besitz und Erwerb ist strafbar ab 10 Gramm. Und dann können wir aber auch ein Modellprojekt Coffeeshop meinetwegen in Friedrichshain-Kreuzberg haben. Und wer sich dort seine 5 Gramm abgeholt hat, da wird nicht beschlagnahmt, da wird keine Anzeige geschrieben, weil das ist im Gesetz vereinheitlicht und dann ist es nicht mehr die Sache eines Richters, ob er das Verfahren einstellt oder nicht. Sondern dann ist es schon bei der Polizei so, dass ich sage, ich lege es auf die Waage, es sind 9,5 Gramm. Aber unter 10 Gramm gibt es keine Strafanzeige, damit auch keine strafprozessuale Maßnahme, keine Durchsuchung, keine Beschlagnahme, keine Registrierung der Personalien, gar nichts. Dann haben wir das Wort Entkriminalisierung nicht benutzt, aber es ist de facto passiert. Das wäre notwendig, wenn Modellprojekte funktionieren sollen. Und die andere Sache ist natürlich, zur medizinischen Forschung wären die möglich. Das habe ich vorhin bei den medizinischen Nutzern schon mal gesagt, aber Bremen hat ja zum Beispiel so ein Modellprojekt beantragt. Wenn jetzt zum Beispiel Bremen sagen würde, wir machen eine soziologische, kriminologische Forschung. Also die Angst ist ja immer bei Oma Emma und Opa Erwin, dass wenn Cannabis jetzt legal ist, dass dann die Menschen alle kiffen. Dass sich also das Konsumverhalten in der Bevölkerung verändert. Und die Stadt Bremen würde jetzt sagen, wir erforschen in einem Zeitraum von 2 Jahren, wie sich das Konsumverhalten A in der Gesamtbevölkerung und B bei der großen Sorge von Kindern und Jugendlichen mit einem solchen Modellprojekt verändert oder nicht. So, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht anders ausgehen würde als in allen Ländern, die von der Strafverfolgung weggegangen sind, nämlich dass sich das Konsumverhalten eben nicht verändert. Aber wir hätten dann einen Nachweis dazu. Und insofern wäre das natürlich, also Modellprojekte machen nur Sinn, wenn man diese evaluiert. Und dann zu einer standardisierten Form dann übergeht. Also die dürfen wirklich nur übergangsweise sein. Wenn in einer nicht rot-rot-grünen Regierung das der Weg ist, um von der Kriminalisierung und Illegalisierung wegzukommen, dann wäre ich durchaus bereit, den Weg von Modellprojekten als Brücke praktisch für CDU-Abgeordnete, CSU-Abgeordnete für einen befristeten Zeitraum mitzugehen. Wie gesagt, die Änderung, wir sagen, wenn Thüringen das machen will, Thüringen hat das ja auch im Bundesrat eingebracht. Thüringen hat ja Rot-Rot-Grün als Regierung. Dort wurde das gemeinsam mit Bremen dann auch eingebracht, die Genehmigung von Modellprojekten. Wenn Thüringen dann sagt, und wir erforschen im gleichen Zeitraum, wie entwickelt sich denn nun eigentlich das Konsumverhalten der Cannabiskonsumenten, dann ist das ein legitimer Ansatz und würde beweisen, Legalisierung ist richtig. Also zweifelsfrei würde es genau das beweisen und dann hätten wir auch relativ zügig eine Umsetzung außerhalb der Modellprojekte, sondern als standardisierte Rechtsregelung. Dann wäre die Illegalisierung mit Nachweis, mit durchgeführten Nachweis praktisch de facto da.
Wo wir auch gerade schon über Grenzen gesprochen haben, als Cannabiskonsument muss man fürchten, dass muss man als Cannabiskonsument muss man fürchten, dass selbst bei märtiger Abstinenz die Grenze von 1 Nanogramm THC im Blut, welche im Straßenverkehr genutzt wird, immer noch überschritten ist. Diese und weitere Ungleichheiten wurden auch im Verkehrsausschuss des Bundestages durch einen Antrag Ihrer Partei debattiert. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage und planen Sie auch noch weitere Änderungen in diesem Bereich?
Ja, das ist die gute Arbeit von meinem Fraktionskollegen Nima Mufasa, die ich vorhin angesprochen habe. Da ist einfach der Umstand, dass wir eine absolut desolate Rechtslage haben. Also wenn ich jemand wegen Alkohol im Straßenverkehr habe, dann habe ich Werte, die zeigen, wie viel Alkohol in seinem Blut war und habe eine Aussagekraft über seinen Rauschzustand. Ich sage auch ganz kompromisslos, wer berauscht ist, egal mit was, gehört nicht in den Straßenverkehr. Dann geht es nämlich nicht mehr um eine Eigengefährdung, dann geht es darum, dass man auch andere gefährdet und wenn es durch eine verlangsamte Reaktionsgeschwindigkeit ist. Aber hier geht es ja nicht mehr um den Rauschzustand, sondern prinzipiell um den Konsum. Dass jemand die charakterliche Eignung aberkannt wird, ein Fahrzeug zu führen, weil man ja etwas Illegales tut. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Ladendieb einen Führerschein wegbekommen hat, weil er ja einen negativen Einstand zum Rechtssystem hat. Also das ist eine völlig absurde Rechtslage, leider auch mehrfach durch verschiedene Gerichte immer wieder bestätigt. Trotzdem, das ist auch, glaube ich, keine Mindermeinung mehr, dass das eine verfassungswidrige Regelung ist. Es ist ein Ersatzstrafrecht. Ich habe sehr häufig bei konservativen Politikern auch gehört, dass weil man ja bei geringer Menge einstellen muss, bei Besitz geringer Menge von Cannabis, dass man dann ja irgendeine Druckmöglichkeit braucht, um die vom Konsum abzuhalten. Und wer den Führerschein braucht, der darf halt nicht kiffen. Das ist aber ein völlig zielferner Einsatz eines Repressionsmittels. Und deswegen, es gab Modellprojekte, wo man erforscht hat, tatsächlich den aktuellen THC-Gehalt im Blut nachzuweisen. Also wirklich darauf zu gehen, ist dieser Mensch im berauschten Zustand? Ist seine Reaktionsgeschwindigkeit, sein Verhalten durch psychoaktive Substanzen aktuell zum Zeitpunkt des Führens eines Fahrzeuges beeinflusst? Das braucht man entsprechend. Und das wäre wissenschaftlich zu lösen. Und ich befürchte, man blockiert hier entsprechende Weiterentwicklungen, Erkenntniszuwächse, um genau diese dann nicht anwenden zu müssen. Und insofern ist da eine Übergangsphase, ein gewisser breiterer Toleranzrahmen zu schaffen. Also die Grenzwerte sind deutlich entsprechend anzupassen. Wohin genau, das überlasse ich gern Fachleuten. Ja, das muss ein Politiker nicht, sondern Fachleute müssen das genau festlegen. Es muss wissenschaftlich, medizinisch begründet sein, bei welchen Grenzwerten tatsächlich eine Beeinflussung im Straßenverkehr noch zu erwarten ist oder nicht. Und dann muss es sehr schnell zu einer Lösung kommen, dass man sagt, wir wollen wirklich nur wissen, war dieser Mensch im Straßenverkehr berauscht, war seine Wahrnehmung, seine Reaktionsfähigkeit eingeschränkt, dann hat er andere Menschen gefährdet, das ist eine Straftat nach dem Straßenverkehrsgesetz, aber ansonsten geht das den Staat eigentlich nicht an, ob jemand am Donnerstag, wenn er einen Führerschein gefahren hat, irgendwie noch unter dem Einfluss stand, weil irgendwie eine Woche vorher mal gekifft hat oder so.
Ja. Okay, dann kommen wir auch tatsächlich schon zur finalen Frage des Interviews. Was denken Sie persönlich? Wann wird Cannabis in Deutschland zum Freizeitkonsum freigegeben?
Also wenn ich meine Ziele erreiche und in den Bundestag komme, dann wird das in 4 Jahren legal.
Sehr schön. Vielen Dank. Dann bedanken wir uns für dieses Interview. Danken uns nochmal für die Zeit, die Sie sich genommen haben und verabschieden uns damit. Schönen Tag.
Sehr gerne. Dankeschön.
Tschüss.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de.
Wir bieten Fairtrade Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für Terpens.
Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.